NDR Info. Echo des Tages.
Am Mikrofon begrüßt Sie Claudia Venoir. Guten Abend und willkommen im Echo des Tages mit diesen Themen im Überblick. Syriengespräche in Lausanne, Versuch einer neuen diplomatischen Initiative für Beilegung des Konflikts. 140 Tote im Jemen, Saudi-Arabien gesteht erstmals Irrtum des Luftangriffs vor einer Woche ein. Klimaschutzkonferenz in Ruanda, 200 Staaten beschließen Treibhausabkommen. Wir berichten über den Auftritt der Kanzlerin beim Deutschlandtag der Jungen Union, weitere Details über den Terrorverdächtigen Al-Bakr und zum Schluss Berichte über die Spiele in der Fußball-Bundesliga. In der Schweiz wird zur Stunde versucht, auf diplomatischem Weg eine Beilegung des Syrien-Konflikts zu erreichen. Die beiden Kontrahenten und wichtigsten Akteure bei diesem Versuch, die USA und Russland, haben, so viel ist bisher bekannt, wenigstens versucht, wieder zueinander zu kommen, nachdem Anfang Oktober jeder Gesprächskontakt auf Initiative der USA abgebrochen worden war. US-Außenminister John Kerry und sein russischer Amtskollege Sergei Lavrov trafen sich heute in Lausanne zunächst zu einem Gespräch unter vier Augen, bevor dann weitere Außenminister aus den Staaten der Krisenregion hinzukamen. Die Türkei, Saudi-Arabien, Ägypten und der Iran sind bei den Verhandlungen dabei. Was bisher bekannt ist, fasst Dietrich Karl Meurer zusammen.
Bis zum frühen Nachmittag fuhren Limousinen vor das von Sicherheitskräften abgeschirmte Edelhotel Beau-Rivage in Lausanne, direkt am Genfer See gelegen. Minister stiegen aus den Autos und verschwanden im Gebäude, ohne ein Wort zu sagen. Dennoch, das Schweigen scheint überwunden. Nach dem erneuten Aufflammen der Gewalt in Syrien und dem damit verbundenen Scheitern der im September vereinbarten Waffenruhe hatte Washington Anfang des Monats die direkten Gespräche mit Moskau eingestellt. In Lausanne hat man jetzt erstmals wieder direkt miteinander gesprochen. Aus Verhandlungskreisen hieß es, US-Außenminister Kerry und sein russischer Amtskollege Lavrov haben sich zu einem separaten Gedankenaustausch getroffen. Erst danach kamen beide in größerer Runde mit den Vertretern aus der Krisenregion zusammen. Angereist ist zum Beispiel der iranische Außenminister Zarif. Der Iran ist neben Russland einer der engsten Verbündeten des syrischen Machthabers Assad. Auch die Gegner der Regierung in Damaskus sind nach Lausanne gekommen. Delegationen aus Katar, Saudi-Arabien und der Türkei. Der türkische Präsident Erdogan verkündete, dass sein Außenminister einen Vorschlag mit nach Lausanne gebracht habe. Unser Außenminister wird heute in Lausanne ein Angebot für einen Angriff auf die syrische Stadt Mosul machen. Wir sind bereit, mit den Koalitionskräften gegen den Islamischen Staat und andere Terrororganisationen zu kämpfen. Die Türkei war im August in Syrien einmarschiert, um den IS, aber auch um kurdische Milizen im Norden des Landes zurückzudrängen. Auf eine Bekämpfung der radikalen Islamisten hatten sich im September bereits die USA und Russland geeinigt. Man wollte sogar gemeinsam vorgehen gegen den IS und die Miliz Jabhat Fatah al-Sham. Doch bei der Abgrenzung dieser Gruppen zu anderen Rebellen kam man nicht weiter. Diese Frage dürfte auch bei den Gesprächen in Lausanne eine große Rolle spielen. Grundlegendes Ziel der Beratungen am Genfer See war es jedoch, Möglichkeiten einer Waffenruhe auszuloten. Doch schon vor Beginn der Verhandlungen dämpften alle Seiten die Hoffnungen. Die Beratungen finden hinter verschlossenen Türen statt. Details über den Verlauf drangen bislang nicht nach draußen. Nach den Gesprächen in Lausanne will der US-Außenminister nach London weiterreisen. Dort will er mit seinen europäischen Kollegen über den Syrien-Konflikt beraten.
Bei einem Terroranschlag auf einer Trauerfeier in der irakischen Hauptstadt Bagdad sind heute mehr als 30 Menschen getötet und viele weitere verletzt worden. Die Terrormiliz Islamischer Staat bekannte sich zu der Tat. Im Irak steht eine Militäroffensive bevor, um die Großstadt Mosul vom IS zu befreien. Ebenfalls bei einer Trauerfeier waren vor einer Woche im Jemen bei einem Luftangriff 140 Menschen getötet worden. Im Bürgerkrieg zwischen sunnitischer Regierung und schiitischen Rebellen gestand nun Saudi-Arabien ein, dass das Militärbündnis auf Seiten der Regierung führt, dass dieser Luftangriff irrtümlich erfolgt sei. Anna Osius berichtet.
140 Tote, hunderte Verletzte. Das ist die traurige Bilanz eines verheerenden Luftangriffs im Jemen vor einer Woche. Jetzt steht fest, die von Saudi-Arabien geführte Militärkoalition hat den Luftangriff zu verantworten. Falsche Informationen der jemenitischen Verbündeten seien schuld an dem verheerenden Fehlschlag, so heißt es in der Mitteilung einer Untersuchungskommission. Man sei davon ausgegangen, dass sich am Ort der Trauerfeier bewaffnete Anführer der Houthi-Rebellen aufhielten. Dadurch galt der Ort als ein, Zitat, legitimes militärisches Ziel, so heißt es. Ein Flugzeug sei daraufhin mit dem Angriff beauftragt worden, allerdings ohne Erlaubnis des Oberkommandos. Es ist das erste Mal, dass die von Saudi-Arabien geführte Militärkoalition, die auch von den USA unterstützt wird, einen Angriff auf Zivilisten eingesteht. Zunächst hatte das Bündnis jede Verantwortung abgestritten. Gegen die Verantwortlichen solle jetzt juristisch vorgegangen werden, heißt es in der Erklärung, die die amtliche saudische Nachrichtenagentur verbreitete. Den Angehörigen der Opfer verspricht Saudi-Arabien eine Entschädigung. Riad war durch den Luftangriff vor einer Woche international massiv unter Druck geraten. Vor allem der Bündnispartner USA kritisierten die Saudis scharf. Im Jemen herrscht seit 3 Jahren ein blutiger Bürgerkrieg. Schiitische Husi-Rebellen kämpfen mit Unterstützung des Iran gegen die Regierung von Präsident Hadi, der seinerseits von Saudi-Arabien und seinem Militärbündnis unterstützt wird. Jemens Hauptstadt Sanaa wird seit September 2014 von den Houthis kontrolliert. Die Regierung von Hadi zog sich in die Küstenstadt Aden zurück. Seit März 2015 bombardieren die Saudis und ihre Bündnispartner Stellungen der Houthis. Es kommt aber auch regelmäßig zu Luftschlägen auf zivile Einrichtungen, Märkte oder Hochzeitsgesellschaften. Menschenrechtsorganisationen und die Vereinten Nationen hatten daher Saudi-Arabien bereits mehrfach scharf kritisiert.
Vertreter von fast 200 Staaten haben sich bei einer Konferenz in Ruanda auf die Reduzierung des weltweiten Gebrauchs der klimaschädlichen Fluorkohlenwasserstoffe geeinigt. Der Kompromiss sei der größte Erfolg seit dem Ende des Pariser Klimagipfels von 2015. Bundesumweltministerin Barbara Hendricks sprach von einem Meilenstein für den weltweiten Klimaschutz. Das Ziel des Abkommens ist die schrittweise Abschaffung der in Kühlschränken und Klimaanlagen verwendeten Fluorkohlenwasserstoffe. Diese Chemikalien sind chlorfreie Ersatzstoffe des FCKW, also Fluorchlorkohlenwasserstoffs. Linda Staude berichtet.
Wenn wir dieses Abkommen erreichen, wird diese globale Konferenz eine der wichtigsten dieses Jahres sein. Sie wird die Erderwärmung um 0,5 Grad reduzieren. Das klingt nach nicht viel, aber es wäre ein riesiger Erfolg. Die Hoffnungen von Erik Suhlheim, dem neuen Chef des UN-Umweltprogramms UNEP, haben sich erfüllt. Mehr als 150 Staaten haben sich auf der Klimakonferenz im ruandischen Kigali auf ein neues Abkommen im Kampf gegen die Erderwärmung geeinigt. Es geht um Fluorkohlenwasserstoffe oder FKW. Die FKW sind unglaublich starke Treibhausgase, tausende Male stärker als Kohlendioxid. Wenn sie kontrolliert werden, dann trägt das 0,5 Grad bei zur Reduktion der Erderwärmung bis zum Ende dieses Jahrhunderts. Das ist ein großer Schritt, die Vereinbarungen der Pariser Klimakonferenz im vergangenen Dezember zu erreichen. Erklärt ein Delegierter in Kigali. FKW werden vor allem in Kühlschränken, Klimaanlagen und als Aerosole in Sprays verwendet. Sie wurden in den 90er Jahren eingeführt als Ersatz für die ozonschädlichen chlorierten FCKW. Paul Kagame, der ruandische Präsident und Gastgeber der Klimakonferenz, vor einer Generation haben die Handlungen der Menschen ein Loch in der Ozonschicht verursacht. Heute ist dieses Loch dank des Protokolls von Montreal dabei, sich zu schließen. Über 500 FCKW wurden in den vergangenen rund 30 Jahren verboten. Aber ihr Ersatz ist eine massive Belastung für das ohnehin gefährdete Klima. Wir wissen alle, dass unser Zeitfenster klein ist, um die schlimmsten Folgen davon zu verhindern und dass es sich schnell schließt. Wir sehen jetzt schon schlimmere und längere Feuersbrünste, häufigere und ausgedehntere Dürren und die Auswirkungen auf die Landwirtschaft in vielen Ländern. Der US-Außenminister John Kerry hat sich in Kigali sehr für das Abkommen eingesetzt. Anders als in früheren Zeiten, als die USA zu den Bremsern beim Klimaschutz gehörten. Kein Land hat das Recht, sich von diesen Anstrengungen einfach abzuwenden und die Bedeutung von multilateralen Bemühungen zu vergessen. Die ganze Welt verlässt sich auf uns beim Versuch, diesen Planeten zu retten vor dem, was wir selbst in den vergangenen 150 Jahren getan haben. Trotz des amerikanischen Drucks, ganz ohne politische Zugeständnisse, ist es in Kigali nicht abgegangen. Die Industriestaaten haben sich verpflichtet, bereits in 3 Jahren mit einer Reduktion der FKW um 10% zu beginnen. Schwellenländer wie Indien haben aber um mehr Zeit gebeten, aus Angst um ihre Wirtschaft. Zwar wies Paul Kagame darauf hin, die Welt ist nicht ärmer geworden in der Zeit seit Abschluss des Montrealer Protokolls. Im Gegenteil, wir haben seither das größte Wachstum aller Zeiten erlebt. Aber unsere Arbeit ist noch nicht getan. Jetzt soll eine Ländergruppe um China Einsatz und Produktion von FKW im Jahr 2024 einfrieren. Eine dritte Gruppe um Indien und Pakistan muss das sogar erst 2028 tun.
Für Revoluzertum ist die junge Union nicht bekannt. Dennoch lag die Kanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel schon manches Mal über Kreuz mit ihrer Parteijugend. Zuletzt vor einem Jahr wegen der Flüchtlingspolitik. Die spielte beim Deutschlandtag der jungen Union in Paderborn auch heute wieder eine große Rolle. Aber der Unionsnachwuchs schloss dieses Mal die Reihen mit der Chefin und ließ am Ende ihrer Rede sogar Tina Turners Hit You're Simply the Best, du bist einfach die Beste, aus den Lautsprechern tönen. Manfred Schumacher berichtet.
Die Delegierten hatten mit Spannung darauf gewartet, was die Bundeskanzlerin vor allem zur Flüchtlingsfrage sagen würde. Und Angela Merkel nutzte die Tagung der Jungen Union, um Bilanz zu ziehen. Die Zahl der Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen, sei stark zurückgegangen. Seit dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise sei viel geleistet worden, sagte Merkel, auch durch das Abkommen mit der Türkei.
Seitdem das Abkommen in Kraft ist, ertrinken keine Menschen mehr oder kaum Menschen in der Ägäis. Leider aber immer noch ziemlich viele im Mittelmeer. Und deshalb muss man auch da daran arbeiten, dass die Legalität die Illegalität ersetzt.
Die Kanzlerin nannte 2 wichtige Aufgaben, die jetzt bewältigt werden müssten. Es gehe um die Integration derjenigen, die auf Dauer hier bleiben können. Und es gehe darum, die Ausländer, die kein Bleiberecht haben, in ihre Heimat zurückzuführen. Vor allem auch straffällig gewordene Flüchtlinge.
Und da gehört zur Wahrheit, dass wir, als wir weniger Flüchtlingszahlen hatten, weniger Menschen, die pro Jahr angekommen sind, dass wir das eben nicht konsequent gemacht haben. Und da müssen wir besser zusammenarbeiten zwischen Bund, Ländern und Kommunen. Wir brauchen jedenfalls eine nationale Kraftanstrengung zur Rückführung derer, die abgelehnt wurden. Das ist unstrittig und an der arbeiten wir im Augenblick mit großem Nachdruck.
Außerdem forderte Merkel in Paderborn neue Strategien für eine effektivere Entwicklungshilfe, um die Fluchtursachen zu bekämpfen. Trotz kritischer Anmerkungen, vor allem von Delegierten aus Bayern, erhielt die Kanzlerin auf dem Deutschlandtag viel Applaus für ihre Aussagen. Auch vom Bundesvorsitzenden der Jungen Union, Paul Ziemiak.
Jetzt haben wir nicht 1 Million Flüchtlinge mit steigender Tendenz, sondern werden dieses Jahr unter 300.000 haben mit sinkender Tendenz. Die Zahlen sind heute anders, liebe Freundinnen und Freunde, Frau Bundeskanzlerin, da haben Sie geliefert. Liefert das, was Sie im Bundesvorstand zugesagt haben.
Das 2. große Thema auf dem Deutschlandtag ist die Rentenpolitik. Die Junge Union will nicht länger zuschauen, wenn den Wählern immer mehr Wohltaten versprochen werden, die am Ende von der jüngeren Generation zu finanzieren wären. Die Nachwuchsorganisation von CDU und CSU fordert deshalb eine umfassende Rentenreform. Und auch Angela Merkel sieht hier dringenden Entscheidungsbedarf.
Die Entscheidungen heißen: Wie weit wollen wir sozusagen die Beiträge in der Rente steigen lassen? Wie weit soll noch die geleistete Arbeit oder aber Steuerzuschüsse sozusagen das dann kompensieren, wenn wir die Beiträge nicht so hoch machen können? Wie weit kann ich die betriebliche Vorsorge stärken? Wie weit muss ich die private Vorsorge stärken?
Entscheidungen, die auch vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung zu sehen sind. Aber in diesem Punkt hofft die Kanzlerin offenbar auf die Mitglieder der Jungen Union.
Das Schöne an Ihrer Generation ist, Sie haben es noch in der Hand, wie viele Kinder sie bekommen. Das heißt, sie können uns sozusagen aus dem Dilemma des demografischen Wandels dann später wieder rausführen.
Frohe Botschaften der Kanzlerin aus Paderborn vom Deutschlandtag der Jungen Union, Manfred Schumacher, berichtete. Immer mehr Details über das Leben des mutmaßlichen IS-Terroristen Jabhar al-Bakr werden bekannt. Er wurde am Mittwochabend erhängt in seiner Zelle im Leipziger Gefängnis aufgefunden. Der US-Geheimdienst habe die entscheidenden Hinweise zu seiner Festnahme gegeben und angeblich habe der 22-Jährige einen Berliner Flughafen ausgespäht. Mit dem Fall al-Bakr und den Umständen seines Todes will sich kommenden Mittwoch auch der Rechtsausschuss des Bundestags befassen. Einzelheiten von Gunther Neumann.
Der entscheidende Hinweis auf den Terrorverdächtigen Jabhar al-Bakr kam von einem US-Geheimdienst. Das berichtet die Welt am Sonntag. Demnach hat der Dienst Telefonate des 22-jährigen Syrers mit einem Kontaktmann der Terrormiliz Islamischer Staat in Syrien abgehört und anschließend die deutschen Behörden informiert. Inhalt der Gespräche: die Herstellung von Sprengstoff und mögliche Anschlagsziele. Ein großer Flughafen in Berlin sei besser als Züge, habe al-Bakr dabei unter anderem gesagt. Der Terrorverdächtige war am Montag in Leipzig festgenommen worden und hatte sich zwei Tage später in seiner Zelle in der JVA Leipzig erhängt. In einer von ihm genutzten Wohnung in Chemnitz hatten Ermittler zuvor 1,5 Kilogramm hochexplosiven Sprengstoffs gefunden. Der Bruder des Terrorverdächtigen, Ala al-Bakr, macht gegenüber der Welt nun der sächsischen Polizei schwere Vorwürfe. Sie trage die Schuld am Tod seines Bruders. Selbst wenn er IS-Mitglied gewesen sei, die begingen keinen Selbstmord. Das sei im Islam verboten. Al-Bakr war von 3 Landsleuten in einer Leipziger Wohnung überwältigt worden. Sie fesselten ihn und riefen die Polizei. In seiner ersten Vernehmung beschuldigte Al-Bakr die 3, Komplizen zu sein. Dagegen verwehren sie sich nun in der aktuellen Ausgabe des Nachrichtenmagazins Der Spiegel. Dort bestritten die Männer, jemals etwas mit Al-Bakr zu tun gehabt zu haben. Vielmehr hätten sie sich von ihm bedroht gefühlt. Er habe sie töten wollen, sagte einer der Männer. Der 22-Jährige sei wahnsinnig gewesen. Aus Angst vor Racheakten von IS-Anhängern hält sich das Trio demnach derzeit bei Freunden in einer anderen deutschen Stadt versteckt.
Angesichts des drohenden Brexit will die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon die Bürger erneut über eine Unabhängigkeit Schottlands von Großbritannien abstimmen lassen. Das hatte sie zu Beginn des Parteitags der schottischen Nationalpartei bereits angekündigt. Ein entsprechender Gesetzentwurf soll schon kommende Woche vorgelegt werden. Die Schotten hatten im Juni bei dem gesamtbritischen Referendum mehrheitlich für den Verbleib in der EU votiert. 2014 hatten sie sich allerdings in einer Volksabstimmung gegen eine Loslösung von Großbritannien ausgesprochen. Heute nun zum Abschluss des Parteitags wurden weitere Schritte angekündigt. Aus Glasgow, Thomas Spickhofen.
Als Nicola Sturgeon zu Punkt 3 ihres 4-Punkte-Plans kam, da brandete sogar Jubel auf beim Parteitag der SNP in Glasgow und es ging um Berlin.
Thirdly, we will establish permanent trade representation in Berlin, adding.
Man werde eine ständige Handelsvertretung in Berlin aufbauen, kündigte die schottische Regierungschefin an, zusätzlich zu denen, die in London, Dublin und Brüssel bislang bestehen. Außerdem solle europaweit die Zahl der Mitarbeiter, die sich um schottische Handels- und Investitionsinteressen kümmern, verdoppelt werden.
Men and women, whose job it will be to market Scotland as an open economy and a welcoming society.
Männer und Frauen, sagte Sturgeon, deren Aufgabe es sei, Schottland als ein offenes Land für den Handel in den Blickpunkt zu rücken und als eine Gesellschaft, die die Menschen willkommen heiße. Den beiden zuständigen Ministern in London, Außenminister Boris Johnson und Handelsminister Liam Fox, traue sie das nicht zu, die schottischen Interessen wirklich zu vertreten, sagte Sturgeon.
We cannot trust the likes of Boris Johnson and Liam Fox to do that for us.
Die Schotten sind schlecht zu sprechen auf die konservative Regierung in London. Das war beim Parteitag in Glasgow nicht zu überhören. Sie fürchten, dass ihre Interessen unter die Brexit-Walzen der britischen Regierung geraten, seitdem sich dort die Neigung zu einem sogenannten harten Brexit abzeichnet. Sturgeon warf den alleinregierenden Konservativen vor, nicht mehr konservativ und verbindend, sondern spalterisch zu sein. Das wisse man seit dem Tory-Parteitag in der vergangenen Woche.
The Tories are no longer the conservative and unionist party. After last week, we should call them what they are: the Conservative and Separatist Party, or UKIP for short.
Die Tories seien, kurz gesagt, wie UKIP, sagte Sturgeon. Deshalb müsse man mehr als je zuvor den Freunden in Europa sagen, Schottland sei offen für Handel und Geschäfte.
More than ever, we need to tell our European friends that Scotland is open for business.
Am Donnerstag, zu Beginn des Parteitags in Glasgow, hatte Sturgeon die Vorlage eines Gesetzentwurfs für ein zweites schottisches Unabhängigkeitsreferendum angekündigt. Der Entwurf soll kommende Woche veröffentlicht werden. Die britische Premierministerin Theresa May möge das Mandat haben, England und Wales aus der EU zu führen, sagte Sturgeon, aber sie habe nicht das geringste Mandat, irgendeinen Teil Großbritanniens aus dem Binnenmarkt zu führen.
The Prime Minister may have a mandate to take England and Wales out of the EU. But she has no mandate whatsoever to remove any part of the UK from the single market.
Schottland habe das Recht auf einen eigenen Weg, wenn seine Interessen bei den Brexit-Verhandlungen nicht ausreichend berücksichtigt würden, sagte Sturgeon. Eine Resolution, die diese Position unterstützt, verabschiedete der SNP-Parteitag mit großer Mehrheit.
Vor 3 Monaten geschah an der pittoresken Côte d'Azur in Südfrankreich das Unfassbare. 86 Menschen wurden auf der Strandpromenade getötet, als ein 31-Jähriger mit einem Lastwagen durch die Menschenmenge raste, bis die Polizei ihn erschoss. Heute wurde in Nizza an die Opfer dieses Anschlags vom 14. Juli erinnert. Rund 2.500 Menschen nahmen an der nationalen Gedenkfeier teil. Darunter 800 Angehörige der Opfer und Überlebende, auch Politiker, waren angereist.
Nicht auf der Promenade des Anglais, wo der Attentäter 86 Menschen mit seiner LKW-Amokfahrt umgebracht hatte, sondern auf dem Hügel des Schlosses von Nizza versammelten sich Politiker, Helfer und viele Angehörige, manche von ihnen immer noch schwer traumatisiert. Ich habe keinen einzigen Moment gelebt in den letzten 3 Monaten, erzählt Véronique Marchand mit tränenerstickter Stimme. Sie hat ihren Mann auf der Promenade des Anglais an jenem 14. Juli verloren. Die Zeit steht irgendwie still seither. Ich habe das Gefühl, es ist gestern erst passiert. 3 Monate sind seit dem Anschlag vergangen. Die Gedenkfeier soll die 86 Toten ehren und den Verletzten und Überlebenden Hoffnung geben. 86 weiße Rosen wurden niedergelegt, 86 Namen wurden feierlich verlesen.
Maria Grazia Ascoli, 72 ans.
Silan Ayedin, 19 ans.
Enorme Sicherheitsvorkehrungen waren getroffen worden, damit nichts diese Gedenkfeier stört. Totenstill war es dann, als Cindy das Wort ergriff. Sie hat 6 Mitglieder ihrer Familie bei dem Attentat verloren.
En ce 14 juillet 2016.
An jenem 14. Juli wolltet ihr den Himmel bewundern und nicht in den Himmel kommen. Ihr wolltet einfach nur leben. Heute weint ganz Frankreich um 86 Tote. Wie kann man nur damit weiterleben? Frankreich will mit dieser Gedenkveranstaltung auch Solidarität und nationale Einheit demonstrieren. Und anders als kurz nach dem Anschlag, als es heftige Polemiken um die Sicherheit gab und der Premierminister ausgebuht worden war, blieb heute alles ruhig, als der Präsident das Wort ergriff.
Oui, il y a 3 mois.
Es war ein schöner Abend heute vor 3 Monaten. Kinder haben gespielt. Es sollte ein schöner Abend bleiben und wurde doch eine Hölle. Binnen 4 Minuten hat der Attentäter mit seinem LKW die Promenade in einen Friedhof verwandelt.
En cimetière.
Und der Präsident versprach ein weiteres Mal, wer auch immer Frankreich angreift, es wird ihm nicht gelingen, die Franzosen auseinanderzubringen.
Ce qui a été frappé.
Am 14. Juli sollte die nationale Einheit angegriffen werden. Die Terroristen wollen die Spaltung der Gesellschaft und ich sage ihnen nein. Sie werden es nicht schaffen. Wir werden siegen.
Au bout du compte, prévaudront.
Viele Einwohner von Nizza haben es seit jenem 14. Juli vermieden, auf der Promenade des Anglais spazieren zu gehen. Zu groß ist die Furcht vor neuen Attentaten. Und dennoch müssen sie weiterleben, an der Côte d'Azur genauso wie in Paris oder in Saint-Étienne-du-Rouvray.
Nous.
Wir dürfen diese Toten niemals vergessen, sagt Cindy. Und wir hoffen, dass jeder von uns, wenn er von nun an am 14. Juli in den Himmel schaut und einen Stern sieht, daran denkt, dass dahinter ein zerstörtes Leben steht. Nach dem heftigen Sturm vom Vortag zeigte sich der Himmel über der Côte d'Azur heute von seiner sonnigsten Seite. Die Sonne strahlend, die Luft mild, als wäre nie etwas Furchtbares geschehen.
Von der Gedenkfeier für die Opfer des Terroranschlags in Nizza berichtete Barbara Kostolnik. In Südafrika ist eine Debatte über Sterbehilfe entbrannt. Und der Auslöser ist eine Videobotschaft des Friedensnobelpreisträgers Desmond Tutu. Der emeritierte Erzbischof befürwortet die Möglichkeit der Beihilfe zum Suizid. Erst gestern, anlässlich seines 85. Geburtstags, sorgte Tutu für Schlagzeilen, als er die Möglichkeit der Sterbehilfe auch für sich selbst nicht ausschloss. Tutu wurde für seinen Kampf gegen die Apartheid 1984 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Eine Regelung der Sterbehilfe gibt es in Südafrika bislang nicht. Aus Johannesburg, Jan-Philipp Schlüter.
Es war eine besondere Geburtstagsüberraschung, die der emeritierte Erzbischof Desmond Tutu an seinem 85. Geburtstag per Videobotschaft seinen lieben Schwestern und Brüdern in Südafrika präsentierte. Als Christ glaube ich an die Unantastbarkeit menschlichen Lebens und daran, dass der Tod ein Teil des Lebens ist. Wenn meine Zeit kommt, so hoffe ich, dass ich mit Mitgefühl behandelt werde und dass es mir erlaubt sein wird, die nächste Phase meines Lebensweges so zu beginnen, wie ich es entschieden habe. Er hoffe, so Tutu, dass Politiker und religiöse Führer in der ganzen Welt den Mut hätten, den Sterbewunsch todkranker Patienten zu unterstützen. Es ist nicht das erste Mal, dass Tutu sich öffentlich für Sterbehilfe ausspricht, aber das erste Mal, dass er diese Möglichkeit auch für sich selbst nicht ausschließt. Tutus Botschaft hat in Südafrika die Debatte um Sterbehilfe wieder angefacht. Professor Sean Davison von der Organisation Dignity SA ist ein großer Sterbehilfe-Befürworter. Vor einigen Jahren ist er in Neuseeland zu 5 Monaten Hausarrest verurteilt worden, weil er seiner todkranken Mutter beim Sterben assistiert hatte. Tutu hatte Davison damals in einem offenen Brief unterstützt. Ich bin hocherfreut über die Unterstützung von Desmond Tutu für eine gesetzliche Regelung zur Sterbehilfe. Wenn Tutu spricht, hört die Welt zu. Bei unserer Kampagne zur Legalisierung der Sterbehilfe geht es um todkranke Menschen, die schrecklich leiden und eine individuelle Entscheidung für einen würdevollen Tod treffen. Was ein Leben lebenswert macht, ist eine subjektive, individuelle Entscheidung. Aber die Gesetze spiegeln das nicht wider. Der Widerstand gegen Sterbehilfe ist aber groß. Liz Gwiver, die Vorsitzende der südafrikanischen Hospiz- und Palliativpflegevereinigung, wirft Tutu vor, er sei nicht richtig informiert. Palliative Pflege sei in der Lage, todkranken Menschen schreckliche Schmerzen zu ersparen. Man müsse nicht den Leidenden töten, um das Leid zu beenden. Das ist ein gefährlicher Pfad, den wir durch diese Debatte einschlagen. Meine Sorge ist, dass es viele Menschen gibt, die durch ihre Krankheit anfällig werden für Sterbehilfeangebote oder dass sie sogar subtil dazu genötigt werden. Es ist moralisch und ethisch falsch, so das Leben eines Menschen zu beenden. Das ist keine Sterbehilfe, sondern Beihilfe zum Selbstmord. Die südafrikanische Politik hat das heikle Thema Sterbehilfe bislang gemieden. Schon vor fast 20 Jahren hat eine Expertenkommission sich im Auftrag von Nelson Mandela damit beschäftigt. Sie empfahl, die passive Sterbehilfe zu erlauben. Zur aktiven Sterbehilfe hat sie keinen klaren Standpunkt eingenommen. Die Empfehlungen der Kommission wurden aber ohnehin nie umgesetzt. Ihr Abschlussbericht verstaubt in den Archiven des Justizministeriums. Sterbehilfebefürworter hoffen jetzt auf ein Urteil des obersten Gerichts Südafrikas, wonach die Sterbehilfe von den verfassungsmäßigen Grundrechten abgedeckt ist.
Und jetzt zum Sport. Da gab es heute wieder spannende Begegnungen in der Fußball-Bundesliga. Im Studio ist Tabea Kunze.
Und wir starten mit einem Blick zum Abendspiel. Werder Bremen hat Bayer Leverkusen zu Gast. Es sind knappe 27 Minuten gespielt und gerade ist das 1:1 für Leverkusen gefallen durch Çalhanoğlu. Junuzovic hatte Bremen zuerst früh in Führung gebracht. Die größte Überraschung dieses Bundesliga-Nachmittags, die gab es in Frankfurt, denn die Sieglosserie des FC Bayern München geht weiter. Der Spitzenreiter ist bei der Eintracht nicht über ein 2:2 hinausgekommen. Trotz eines frühen Tores von Arjen Robben gab es für die Bayern das dritte Spiel in Folge ohne Sieg.
Mini-Krise, das müssen wir uns nicht anreden lassen. Aber die Statistik, die lügen nicht natürlich. Die letzten 3 Spiele haben wir nicht gewonnen. Und ja, das stört. Das ist nicht gut. Das ist auch unnötig. Das darf natürlich nie im Leben passieren, wenn man 2-1 führt gegen 10, dass die noch Chancen bekommen.
Für Eintracht Frankfurt fühlt sich dieses 2:2 wie ein Sieg an, auch weil die Hessen zweimal einen Rückstand ausgeglichen haben. Ihr Trainer Niko Kovac wurde an seinem Geburtstag also verwöhnt.
Die Jungs haben alles von der ersten bis zur letzten Minute umgesetzt und vor allen Dingen die Einstellung, die Leidenschaft, das war das, was gegen Bayern München an oberster Stelle sein muss und das haben sie gebracht.
Frankfurt holt also einen Punkt gegen die Bayern, die Münchner bleiben trotzdem Tabellenführer. Nur 2 Punkte dahinter steht überraschend der erste FC Köln, der gegen Ingolstadt zu Hause 2:1 gewonnen hat. Trainer Peter Stöger erlaubt den Fans ein bisschen Euphorie.
Es wird unsere Aufgabe sein, mit der gestiegenen Erwartungshaltung fertig zu werden. Aber jetzt, wenn es einmal was zur angenehmen Phase gibt, dann sollen wir das schon laufen lassen.
Ja, bei dem Rivalen vom Rhein, Borussia Mönchengladbach, ist eine beeindruckende Erfolgsserie gerissen. Nach zuvor 10 Liga-Heimsiegen in Folge sind die Gladbacher gegen Hamburg heute nicht über ein 0:0 hinausgekommen. Im Spiel verschoss die Borussia um Christoph Kramer 2 Elfmeter und nutzte auch eine lange Überzahl nicht.
Heute wollte der Ball nicht rein. Ich denke, wir haben nichts zugelassen. Das war sehr gut. Wir haben es konzentriert gemacht, haben den Ball gut laufen lassen. Wir haben das Spiel ja alle gesehen. Also es bringt auch nichts drüber zu reden. Das war ja einfach Pech.
Glück war also auch ein bisschen mitverantwortlich dafür, dass Markus Gisdol seinen ersten Punkt als Trainer des HSV geholt hat.
Wenn man so schwierige Rahmenbedingungen bewältigt, wie wir heute dann auch im Laufe des Spiels bewältigen mussten, ein großer Schritt heute für uns gewesen, klasse Leistung.
Und damit ist der HSV jetzt auch noch nur noch vorletzter. Ingolstadt ist neues Schlusslicht. Ein Ergebnis haben wir noch. Der FC Schalke 04 ist in Augsburg nicht über ein 1:1 hinausgekommen. Und im noch fehlenden Spiel des Tages ist Hoffenheim als Sieger vom Platz gegangen mit einem 2:1 gegen den SC Freiburg.
Soweit der Sport mit Tabea Kunze. Und hier endet das Echo des Tages. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Claudia Venor.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.